Weidmannsheil und moin, hier beim Jungjäger.org Podcast, der Podcast rund um die Jagd, das Jägersein und Werden. Ja, Horido und Weidmannsheil, heute zur ersten Folge vom Jungjäger.org Podcast und das mit einem ziemlich schweren Thema, würde ich sagen. Wir wollen heute mit Marek, bekannt unter Rednecks Holiday Inc., über seine Erfahrungen in seinem Jagdrevier sprechen, zum Thema ASP und vor allem, was bedeutet eigentlich, was bedeutet es eigentlich, wenn man nachher irgendwann Kernzone wird? Ja, Kernzone definiert sich halt so, dass in einer Kernzone erst auftretende Schwarzwild ASP-Bestände sind und dort Maßnahmen durchgeführt werden, die halt dazu führen, dass die Bejagung halt erschwert wird, beziehungsweise erstmal gänzlich eingestellt wird und man dann halt erst einmal einen Zaun um diese Kernzone zieht, um dann in der Kernzone selbst den gesamten Schwarzwildbestand zu entnehmen. Ich habe mit Marek ungefähr eine Dreiviertelstunde über das Thema ASP gesprochen und würde euch gerne dann jetzt an unserem Gespräch einmal teilhaben lassen und ich hoffe, dass ihr vieles aus dem Gespräch mitnehmt für euer eigenes Revier, vielleicht auch vieles zum selber mal drüber nachdenken. Ja, hallo Marek, schön, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit uns oder beziehungsweise mir zu sprechen. Und soweit ich weiß, bist du ja von der ASP eindeutig betroffen und ich glaube, dein Jagdrevier ist mittlerweile zur Kernzone geworden. Erzähl doch einfach mal kurz ein bisschen über das, was ist eigentlich Kernzone, was bedeutet das für die Jagd?
Genau, also ich bin mittlerweile Kernzone. Begonnen hat das Ganze ja vor etwa einem Jahr in den Neuzeller Niederungen. Da gab es dann so die ersten Presseberichte, dass positive ASP-Funde sind. Und dann drehte sich die Eskalationsspirale immer weiter. Erst waren wir Pufferzone, dann wurden wir gefährdetes Gebiet und mittlerweile sind wir Kernzone. Daraus kann man schon entnehmen. Der Seuchenzug, der hält einfach nicht an. Und das ist ja auch aus den aktuellen Mitteilungen in der einschlägigen Jagdpresse ersichtlich. In Sachsen fährt er weiter, nach Mecklenburg-Vorpommern ist er mittlerweile weitergezogen.
Ja, und in Schleswig-Holstein bei uns ist er ja nun auch fast angekommen. Also er ist 75 Kilometer vor unserer Landesgrenze.
Ja, also ich habe ja am Anfang relativ viele Livestreams auf Instagram zu dem Thema gemacht und habe sie irgendwann wieder eingestellt, weil ich festgestellt habe, je öfter ich das mahnende Wort an die Jägerschaft gerichtet habe, desto weniger war man bereit, mir zuzuhören. Aber ja, so wie die aktuelle Seuchenlage sich darstellt, wird das A etwas sein, was uns noch viele, viele, viele Jahre beschäftigen wird. Und B, was uns früher oder später flächendeckend beschäftigen wird. Das liegt zum einen an dem Erreger an sich und zum größeren Teil an uns, muss man einfach in aller Deutlichkeit so formulieren.
Ja, das die ASP ist ja gerade mal eben spontan, ich glaube, 300, 400 Kilometer gesprungen. Deswegen wird es weniger die Wildschwein gewesen sein, was mal eben 300, 400 Kilometer gelaufen ist, als dass es mehr ein LKW war.
Ja, richtig. Also das war weder das Wildschwein noch der Wolf oder der Adler oder der Rabe oder die Krähe und was nicht sonst so alles als Feindbilder von der Jägerschaft hervorgezogen wird im Kontext mit der ASP. Das sind die Fernverkehrsrouten, das ist die Fahrlässigkeit des Einzelnen. Und dieses Phänomen, das nennt sich Indexverschleppung. Und die Indexverschleppung hat auch für diese ganzen schönen, vielen kleinen Kernzonen gesorgt, die es in Brandenburg so gibt. Ja, wenn man da auf die Kartierung guckt, gibt es ja auch da Kernzonen, die überhaupt gar keinen Flächenanschluss mit vorherigen Kernzonen haben, wo sie auch da mehrere Kilometer ASP-freien Raum überbrückt hat, ja, weit schneller als die natürliche Verbreitungsrate von 50 Kilometern im Jahr gewesen wäre. Also der größte Verbreiter der afrikanischen Schweinepest ist der Mensch.
Mal, um jetzt einen Kreis zu drehen, welche Auswirkungen hatte das denn für dein Jagdrevier, als festgestellt worden ist, dass ihr jetzt Kernzonen?
Der Sprung vom gefährdeten Gebiet auf Kernzone, der ist eigentlich relativ klein, mit einer sehr entscheidenden Ausnahme. In der Kernzone wird nicht mehr verwertet. Also, so, wenn du gefährdetes Gebiet bist, hast du auch schon einen Haufen Auflagen und Einschränkungen, ja, einen sehr, sehr hohen Anspruch an Hygiene und auch eine sehr eingeschränkte Form von Jagdausübung. Also keine Bewegungsjagden, keine Hundeausbildung, keine Jagd auf Feder- oder Wasserwild oder Haarwild. Nichts, was irgendwie sinnlose Unruhe reinbringt. Es ist eigentlich nur noch der Einzelansitz zur Wildschadensverhütung oder zur Seuchenbekämpfung. Zusätzlich zur Fallenjagd, zur Seuchenbekämpfung erlaubt. Aber im gefährdeten Gebiet darf das, was an Schwarzwild entnommen wird, innerhalb des Landkreises noch verwertet werden. Wenn du Kernzone wirst, darfst du keinen Kontakt mehr mit dem Schwarzwild haben, außer dem Antragen der Kugel. Soll heißen, du
Geil.
erlegst, markierst, meldest und ein Bergeteam von staatlicher Seite kommt und räumt weg und desinfiziert.
Ist natürlich das, was die meisten nicht unter Jagdausübung verstehen.
Ja, deswegen probiert man uns Jägern das ja auch durch ein neues, ich mach's mal mit großen, nicht sichtbaren Ausführungszeichen in der Luft, mit einem neuen Wording, komfortabel. Man spricht ja auch nicht mehr von der Jagd oder vom Erlegen, man spricht dann vom Entnehmen.
Okay, ja.
Ja, also auch im Wording probiert der Staat uns Jägern begreiflich zu machen, dass das, was wir unter Jagd verstehen, jetzt nicht mehr gefragt ist. Und er tut gut daran, weil selbst mit der klaren sprachlichen Trennung herrscht immer noch zu wenig Bereitschaft, entschlossen gegen diese Seuche vorzugehen.
Also ich hatte letztens ein Seminar bei uns hier in Schleswig-Holstein, wo eine Person von der brandenburgischen oberen Jagdbehörde da war, der uns da tatsächlich erzählte, dass es in Brandenburg dann in diesen Kernzonengebieten Jagdreviere gegeben hat, wo sie dann irgendwie 50 bis 55 Sauenfütterungen gefunden haben.
Ja, meins kann es nicht gewesen sein. Wir füttern erst, seit wir die Fallenjagd betreiben. Aber ja, also ich glaube nicht, dass man dieses Phänomen nur in Brandenburg finden wird, sondern das wird man bundesweit erleben, dieses Phänomen. Es ist total schön, dass wir ganz tolle Waldgesetze und Jagdgesetze und Tierschutzgesetze haben. Das Kernproblem ist, dass sich in der realen Praxis niemand die Mühe macht, diese strikt zu kontrollieren und umzusetzen, weil der dazu benötigte Verwaltungsapparat gigantisch wäre. Ja, stell dir vor, jedes Jagdrevier müsste unvorhersehbar regelmäßig in jedem Quadratzentimeter darauf kontrolliert werden, wie viele Lockfütterungen gibt's und wird dort nur die zugelassene Mindestmenge gefüttert. Ja, also ich glaube, selbst China hat nicht so viele Geheimspitzel unterwegs, um das hinzukriegen. Und dementsprechend wird leider sehr, sehr viel Schindluder getrieben. Wo mein Verständnis halt bei diesem Schindluder aufhört, ist, wenn der Seuchenfall ja schon da ist, dass dann halt kein Umdenken passiert.
Er sagte auch, dass die tatsächlich mit der Klage vor Gericht dagegen vorgehen, dass die Behörden sozusagen die Jagd dort ausüben können, um halt in den Kernzonen zum Beispiel auch diese Schwarzwildfreiheit herzustellen.
Ja, das ist ja in Deutschland hütet man sich ja historisch gesehen oder aus historischem Rückblick so ein kleines bisschen vor der Enteignung. Und das wäre ja im Grunde auch eine Form der Enteignung, dem Flächeninhaber oder seinem Pächter das Jagdrecht zu entziehen. Und man merkt, dass die Behörden da wirklich sehr unwillig rangehen, aber es wird nicht ohne gehen. Ja, sie werben seit nunmehr über einem Jahr um die Bereitschaft der Jäger. Und wenn man sich die sozialen Medien betrachtet, stellt man fest, dass das wenig Bereitschaft signalisiert wird. Im Gegenteil, es wird eher sturmbrausend dagegen angelaufen, Maßnahmen, Anordnungen und dergleichen auf trumpelste Art und Weise in Frage gestellt, ohne wirklich eigene Konzepte vorzustellen, wie man es denn vielleicht besser machen könnte, wenn man schon ablehnt, was verordnet wird. Und die Maßnahmen des Staates, die schmecken oder die gefallen, werden unglaublich gerne genutzt. Ja, also es sind aus dem Fördertopf Sachen bezahlt worden, die kann man sich nicht vorstellen. Ne? Es gibt Reviere, wo Saunfänge aufgebaut worden sind von der zuständigen Oberförsterei, die dann vom Ortsansässigen oder vom Pächter und seinen Begehren betrieben werden sollten. Und klassischerweise wird so ein handelsüblicher Saunfang vom Auto aus bedient, was Summe X 100 Meter entfernt parkt. Das erschien den Herren aber nicht weitgerecht genug. Dementsprechend ließen sie sich auf Steuergeldern in Sichtweite zur Falle noch eine Schlafkanzel errichten, von der dann ausgelöst werden sollte, weil man ja auch eine solche Tätigkeit nicht von einem Auto aus tätigt, sondern von einer Kanzel. Ja, und das bezahlen wir. Ja, wir bezahlen auch das Mais oder das Kürrgut, den Mais, die Rübe, das Buchenholzterzeugs, Gelumpe, für diese Saunfänge, die dann halt nicht zugemacht werden, weil dann eine Bache mit Frischlingen drin ist und das dann halt irgendwie nicht übers Herz gebracht wird, das zu tun, was da notwendig ist. Ja, und ich kann auch da verstehen, dass es Menschen gibt, die das nicht können aus ihrer eigenen Moralstruktur heraus. Das verstehe ich, das akzeptiere ich. Was ich nicht verstehe und nicht akzeptiere, ist, dass dieser Platz dann blockiert wird. Und nicht die Bereitschaft da ist zu sagen, liebe Jagdbehörde, ich kann aus meiner Vorstellung von Jagd und Weitgerechtigkeit heraus die Fallenjagd nicht so betreiben, dass sie zu einem Herabsenken oder zu einer vollständigen Entnahme des Schwarzwildes hier im Gebiet führt. Ich trete beiseite, bitte schickt jemanden, der diese Falle betreibt. Ich kann es selber nicht, ich möchte es selber nicht, aber ich akzeptiere die Notwendigkeit. Ja, und die Jagdbehörden haben um Freiwillige geworben, die Jagdpächter und ihre Begeher bei dieser Mammutaufgabe unterstützen. Es wurden Freiwillige aktiviert, es wurden Listen mit Telefonnummern verteilt. Rate mal, wie viele Freiwillige herangezogen worden sind.
Wahrscheinlich 1%.
Naja, mach mal aus dem 1% eine Null, dann bist du ziemlich nah an der Wahrheit. Ja, weil man möchte keinen Fremden bei sich im Revier Sprungspringen haben. Man möchte nicht, dass irgendjemand sein Wild erlegt. Ja, als ob etwas Herrenloses irgendjemandem gehören könnte. Und ja, man hört ein bisschen meine Verbitterung, auch meine Verbitterung, dass uns unser klassisches Revierpachtsystem jetzt so brutal auf die Füße fällt. Ja, weil wenn immer eine Zahlung für etwas getätigt wird, entsteht automatisch ein Eigentumsdenken und eine Erwartungshaltung. Und dieses Eigentumsdenken und die Erwartungshaltung, die stehen uns gerade unglaublich im Weg. Ja, weil jetzt verlangt wird, dass sie ihre mühsam hochgepäppelten Schweinebestände wieder runterschießen. Beziehungsweise nicht nur runterschießen in der Kern- und in der weißen Zone, auf Null schießen. Ja, und dazu sind sie schlichtweg nicht bereit.
Also
Da
in
helfen
der
auch die
Kernzone
150
ist
Euro
es
pro
ja,
Schwein nicht.
genau, aber in der Kernzone ist es ja wirklich so, dass der Schwarzwildbestand auf null reduziert werden soll.
Korrekt, ja.
Deiner Meinung nach denn jetzt, also was könnte man deiner Meinung nach denn jetzt vorher schon machen, bevor man in diese Situation reinläuft, dass man ja eigentlich nur noch reagiert, anstatt vorher irgendwie geplant etwas tun kann?
Präventiv, ja.
Genau.
Also präventiv kann man eine ganze Menge machen. Erstmal kann man anfangen. Ja, und das kann ein jeder Jäger, ob nun Pächter oder Begehr. Ein jeder Jäger kann seine Abschussauswahl so gestalten, dass sie reduzierend wirkt. Ja, und das bedeutet, weibliches Wild und junges Wild müssen erlegt werden. Der alte Keiler mit dem Wahnsinnsgewaff in der Schnute, der interessiert für die Populationsdynamik relativ wenig. Ja, ich muss die Bachen vom Spielfeld nehmen. Ich kann 100 Keiler rumstehen haben, wenn ich nur eine Bache dazu habe, habe ich nur eine trächtige Bache. Ja, aber wenn man sich anguckt, wie deutschlandweit so die Abschussverhältnisse beim Schwarzwild sind, dann sind Bachen bei unter 5%. Also kriegt man eine Populationsdynamik nicht nach unten korrigiert. Im Gegenteil, so heizt man die einfach nur an. Und das bei einer Wildart, die sowieso schon eine unglaubliche Populationsentwicklung hat. Populationsrate von über 275%, wenn ich nicht völlig irre, war es, als ich meinen Jagdschein gemacht habe. Das ist ja nur auch schon ein paar Jährchen her. Und die Dauermastjahre aus dem Klimawandel bedingt und der immer reich gedeckte Tisch von Seiten der industriellen Landwirtschaft plus, dass wir Jäger auch noch einen Haufen Energie als Lockfütterung mit reinbringen und in einem heißen Sommer dafür sorgen, dass keiner verdurstet und im Winter keiner verhungert, sorgen einfach dafür, dass der Faktor, der entscheidende Faktor an Tod einfach bei uns hängen bleibt. Und wenn wir dann nicht so handeln, dass das nach unten korrigiert wird, dann geht es halt einfach nur nach oben.
Du hast ja immer dieses den Muttertierschutz, der dann immer so hoch gehalten wird, der ja auch im Tierschutzgesetz verankert ist. Jetzt ist aber die Frage, was macht man in der Kernzone damit? Gibt es da noch einen Muttertierschutz oder geht man da wirklich so radikal vor, dass man sagt, das ist eigentlich völlig egal?
Also, jein. Es fällt nicht mehr unter Strafe. Man bevorzugt aber, wenn das Ganze sauber passiert. Sauber heißt Fanganlage. Ja, und auch mit der Fanganlage wäre es präventiv auch eine straffreie Geschichte. Ja, weil ich verstoße ja nur dann gegen den Muttertierschutz, wenn ich die Mutter entnehme und von der Mutter Abhängige entkommen lasse. Ja, und so eine Lebendfanganlage, die ist ein total geeignetes Mittel. Eine Bache mit all ihren Frischlingen festzusetzen und dann kontrolliert und tierschutzgerecht zu entnehmen. Ja, und das ist auch das, was die Behörden in den Kernzonen bevorzugen. Ja, saubere, kontrollierte Situation durch Lebendfanganlagen. Und das funktioniert insbesondere, wenn die Bachen laktieren und einen unglaublichen Nährstoffbedarf haben, ganz hervorragend, ja, ganze Rottenstrukturen abzuschöpfen mit so einer Fanganlage. Und
Okay. Und wie stelle ich mir das vor? Also ich hatte vorher jetzt mal so ein bisschen geguckt und dann ist das ja so ein Wildgatter in der Art, also so ein runder Choral, der da gebaut wird mit einer Falltür oder sowas. Habt ihr
genau,
denn da eine
also
Ansitzeinrichtung nebenstehen und
es gibt diverse Systeme, die große Fallenerfahrung, die stammt aus zwei Quellen. Einmal aus Skandinavien, wo das mit dem Wildschaden ein kleines bisschen anders geregelt ist als bei uns. Im Normalfall hat der Landwirt immer das Recht, die Fallenjagd zu betreiben, zusätzlich zu der Jagd seines Jagdpächters. Da kommen die sogenannten Lotit-Fallen her und die sind da sehr gebräuchlich und jetzt auch in den zahlreichen Kernzonen und gefährdeten Gebieten in Deutschland im Einsatz. Das sind im Grunde überdimensionale metallene Kastenfallen. Nur, dass sie nicht mit einer Selbstauslösung sind, sondern halt tatsächlich mit einer Auslösung, mit einer mechanischen Auslösung durch den Menschen. Seilzug. Dann gibt es das, was du gerade angefangen hast zu beschreiben, halt den Fangkoral, Forstzaun im Boden verankert mit einem Falltor. Und dann gibt es Doppelstahl-Mattenfallen, die sehen aus wie überdimensionale Hundezwinger, auch mit Falltor. Das sind so die drei gängigen Fangmethoden. Die gibt es sowohl am weitesten verbreitet mit Auslöser durch Schnur. Ja, soll heißen, man wartet in seine Ansitzeinrichtung, klassischerweise eigentlich in einem PKW, der 150 bis 300 Meter von der Falle entfernt steht, bis man dann über den Video-Livestream sieht, dass die Schweine in die Falle gehen und wenn alle Schweine sicher in der Falle sind, zieht man kontrolliert die Schnur, das Tor fällt runter und dann spurtet man vom Auto zur Falle, um dann die Schweine zu entnehmen. Es gibt mittlerweile auch die ersten Fallen mit Fernauslösesystem. Dafür wurde unter anderem auf meiner Fläche wissenschaftliche Grundlagenarbeit vom Arbeitskreis Saunfang, unter anderem begleitet vom Ökologischen Jagdverband und der obersten Jagdbehörde. Und durch die Fernauslösung kommt nochmal eine ganz neue Effektivität ins Spiel, weil man so auf einer Fläche parallel mehrere Fanganlagen betreuen könnte und halt nicht nur an eine gebunden ist. Weil, völlig klar.
Ich stell mir jetzt auch vor, dass das ein riesen zeitlicher Faktor ist, den du da jetzt an Mehraufwand auch durch hast, weil du ja da dann die ganze Nacht sitzen musst, eigentlich, um die Falle manuell auszulösen, oder?
Absolut, da gehen Stunden ins Land, die sind gigantisch. Ne? Also das beginnt ja schon mit mit den gestiegenen Anforderungen an die Hygiene zum Verhindern der Indexverschleppung. Ne? Nach dem Verlassen der Fläche bedeutet das, dass ich mich auf der Fläche, also beim Übergang von Fläche zu Straßenland im Grunde einmal komplett umziehe. Alles, was ich auf der Fläche getragen habe, verpacke, zu Hause dementsprechend wasche und desinfiziere und das Fahrzeug, mit dem ich gegebenenfalls auf die Fläche musste, denn vor Ort auch reinige und desinfiziere. Das heißt Wasserkanister, das heißt mobiler Hochdruckreiniger, das heißt Sprühflasche mit Desinfektionslösung, Wechselklamotten, alles, was auf der Fläche war, muss desinfiziert werden. Von der Waffe über den Pürstock, Wärmebildgerät. Alles, was mit irgendeinem Blatt oder Strauchwerk in Berührung gekommen sein könnte. So, und dann nimmt natürlich auch die Fallenjagd entsprechende Zeit in Anspruch. Ich muss die Lockfütterung bestücken und zusätzliches Lockmittel ausbringen, damit die Falle gefunden wird, weil Mais riecht ja nicht. Ne? Da muss halt noch irgendwas gut lecker Duftendes hin. Im Idealfall in meinem großen wissenschaftlichen Versuchsfang steht ein Nordic Gamekeeper. Der hat 250 Liter Mais, der arbeitet eine Weile autark. Das reduziert den Aufwand gewaltig, aber die meisten Fallen sind mit Eimerbetrieb. Ja, das heißt, da läuft dann halt auch regelmäßig jemand hin und kippt Mais nach, was
Und
halt auch unglaublich viele Stunden sind und in meinen
hat
Augen
dann ja auch immer
ziemlich.
die Stunden, die er ja dann zusätzlich aufwendet, um nachher wieder aus dem Revier rauszukommen. Das kommt ja dann auch noch oben drauf. Ist ja nicht nur
Das
das
kommt noch
einfache
oben drauf,
Kehren.
genau. Es
Ja,
ist nicht
ja.
nur das schnelle Kürren, sondern es ist dann auch das Desinfizieren und so weiter und so fort nach dem Kürgang. Was mich am meisten an diesem Kürgang stört, ist, dass ich ja auch immer wieder menschliche Duftstoffe hinterlasse. In meinen Augen ist es effektiver, über Fütterungseinrichtungen die Fallen weitestgehend autonom zu betreiben, sodass der Mensch wirklich nur tatsächlich für die Entnahme da sein muss und halt dann irgendwann mal um die Fütterungseinrichtung nach ein paar Wochen neu zu bestücken. Aber Feinheiten. Ja, es muss angefüttert werden und dann, wenn sich ein Rhythmus eingestellt hat, so wie das der eine oder andere Kürungsjäger halt irgendwie kennt, na, irgendwann stellt man fest, die Sauen haben den Fang gefunden und die kommen jetzt irgendwie alle 2 Tage immer zwischen 23 und 1 Uhr. Denn sitzt man halt an dem Tag, an dem man denkt, dass sie kommen, ab 19 Uhr mit der Strippe in der Hand im Auto und wartet. Und wenn sie denn diese Nacht nicht kommen, dann sind die Stunden für die Katz. Ja, und das ist ein sehr, sehr mühseliges Geschäft, was extrem viel bringt, wenn der Fang gut angenommen ist und wenn man zu Zeiten fängt, wo es auch wirklich die Notwendigkeit der zusätzlichen Energie gibt. Ja, halt bei ordentlich Frost, wenn sie anderweitig Schwierigkeiten haben, Nahrungsgründe zu erschließen. Na, wenn der Mais einfach die komfortabelste Nahrungsquelle ist, dann rennen dir die Rotten quasi deine Falle ein. Dann kann man sehr effektiv die Fallenjagd betreiben. Oder halt dann, wenn es moralisch am schwierigsten ist, wenn halt die Barren frisch gefrischt haben. Und durch das Laktieren einen unglaublichen Nährstoffbedarf haben und dementsprechend mit den Frischlingen alsbald die Falle aufsuchen, um dort zu fressen. Ja, und dann kann man innerhalb von wenigen Wochen unglaublich viele, viele Stück Schwarzwild entnehmen.
Wie war denn das bei dir? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich irgendwann eine Bache gefangen haben, inklusive der Frischlinge. Bei mir war das so, dass ich letztens im Sommer irgendwann dabei war, als ein komplettes Fuchsgeheck gefangen wurde. Und das ist schon eine arge Überwindung, wenn du dir dann einfach diese süßen kleinen Füchschen da anguckst, die dann halt auch irgendwo zu entnehmen. Und wie war denn das für dich, als denn, ja, ich meine, kleine süße Schweinchen dich angelächelt haben?
Ja, es klingt jetzt in dem Moment total kacke zu sagen, das, was ich gespürt habe, war der Rückstoß, weil den spüre ich nicht bei der Waffe, die ich benutze. Aber ich habe dort keinerlei moralische oder emotionale Befindlichkeiten, weil ich mir völlig sicher bin, das Richtige zu tun, weil ich diese armen kleinen süßen Schweinchen einfach nicht dem Sichtum der afrikanischen Schweinepest darbieten möchte. Ja, und ich mir halt denke, als hochentwickeltes Raubtier auf diesem Planeten, das dazu noch so etwas wie Empathie und Intelligenz in einem Ausmaß entwickelt hat, die beispiellos ist für unseren Planeten, soweit wir vom aktuellen Wissensstand so sind, kann doch nicht ernsthaft denken, dass es für diese kleinen Schweinchen besser ist, an der Seuche zu verrecken, als durch meine Kugel. So, und dementsprechend sage ich mir in dem Fall, ich wähle die Kugel. Und deswegen habe ich auch für mich keinerlei Probleme, die A zu fangen und B zu entnehmen, ja, ohne irgendeinen emotionalen Schaden in meinem Kostüm.
Gut, also das ist die Abwägungsgeschichte zwischen es muss sein und die gucken dich an und lächeln. Wäre bei mir jetzt tatsächlich auch eher der Teil zu verhindern, dass sie da an dieser afrikanischen Schweinepest sterben. Aber eingangs hatten wir ja darüber gesprochen, dass es auch Menschen gibt, die das halt nicht können.
Ja,
Ihre
dafür habe ich auch
Hautfarbe.
vollstes Verständnis, ne? Also ich verlange von niemandem, das zu tun. Mir ist meine Empathie reicht völlig aus, um verstehen zu können, dass das schwer ist. Ja? Und mir fällt es verglichen mit dem, was sie erwartet, wenn ich sie der Seuche überlasse, sehr leicht, diese Entscheidung zu treffen.
Du hattest eingangs ja gesagt, dass wenn du jetzt zum Beispiel zur Kernzone willst, die Bejagung halt arg eingeschränkt wird. Also ich hatte jetzt irgendwann mal gelesen und gehört, dass erstmal ja ein kompletter Bejagungsstopp ist, bis dann weitere Maßnahmen irgendwie definiert werden. Ich gehe raus und schieße mir mein Reh, was irgendwer haben möchte für Weihnachten. Das fällt dann eigentlich flach, oder?
Ja, ein Bekannter von mir hat jetzt gerade frisch den Fall in Mecklenburg-Vorpommern und das klassische Vorgehen, also zumindest der Landkreis in Brandenburg und ich denke, es wird auch in Mecklenburg und in Sachsen ähnlich sein, da bin ich aber nicht so firm, ist, wenn irgendwo ein neuer Fall auftritt, erstmal alles zu verbieten, was in irgendeiner Art und Weise Wildbewegung verursacht. Ja, das bedeutet A, die Jagd, B, die Ernte, sowohl der Feldfrucht als auch der Früchte des Waldes und auch C Dinge, die man sich in diesem Moment gar nicht so richtig vorstellen kann, aber auch sowas wie Volksfeste, Marathone, die Waldstrecken beinhalten oder sonst was, das fällt alles flach. Es herrscht ein absolutes Betretungsverbot für jeden, außer die Dienstleister, die die Zaunkulisse aufstellen. Und auch wenn dort Herren mit LJV-Patch theatralisch an Stromzäune gefasst haben, die Wissenschaft ist unser Freund. Es gibt über 20 Jahre Telemetriedaten, wie Schwarzwild auch auf Elektrozäune und feste Zäune und Flüsse und keine Ahnung, was reagiert, unter Druck und ohne Druck. Ich sage jetzt bewusst Druck und ohne Druck, weil für die Situation ohne Druck wird auch diesen kleinen Elektrozäunen von der Wissenschaft eine 95-prozentige Wirksamkeit attestiert. Ja, dass natürlich eine rote Saun, die hochflüchtig sich davon macht, für den Elektrozaun nicht bremst. Ja, das kann jeder glauben und nachvollziehen und sich vorstellen, der schon mal Saunen auf einer Drückjagd erlebt hat, wenn die losmarschieren. Ja,
Da gibt es kein
aber
Halten mehr,
da
ne?
gibt es kein Halten mehr. Ne? Und die rennen auch durch einen Elektrozaun durch, ohne den zu merken, wenn die in Panik sind, wenn die weg wollen. Ja, deswegen wird ja sofort alles eingeschränkt, was die in irgendeiner Art und Weise in Bewegung versetzen könnte. Ja, damit die sich im Idealfall in ihre Einstände zurückziehen und dort an der Seuche sterben, ohne anderen Schweinen im nächsten Gebiet zu begegnen, weil sie jetzt hochflüchtig dahin gemacht sind, weil Oma Erna ihr Dackel weggelaufen ist. So, und sobald die Zaunkulisse dann steht, ja, und dicht ist, dann kehrt die Normalität in Anführungsstrichen zurück. Ja, soll heißen, Fallenjagd, Ansitzjagd, Pirsch sind unter Einhalten der Hygienebedingungen wieder möglich auf verbeißenes Schalenwild und auf Schwarzwild. Ja, also der Wildschaden im Forst, dem will man weiterhin Einhalt gebieten, also Rehwild, Rotwild, Dammwild, Muffel, das kann wieder bejagt werden vom Ansitz, von der Pirsch aus und Schwarzwild halt zusätzlich mit den Fanganlagen. Wenn ich gefährdetes Gebiet bin, kann ich auch noch komplett verwerten. Schwarzwild allerdings denn nur im Landkreis, was natürlich das Vermarkten von sehr, sehr großen Strecken unglaublich schwierig macht. Ja, also wenn du dann halt mal irgendwie 18 Sauen aus einem erfolgreichen Fang hast und der Wildhändler sagt, ja, Entschuldigung, drei weitere Reviere waren quasi da, und ich kann es nicht außerhalb des Landkreises verkaufen. Was soll ich denn damit noch?
Ich
Ja?
hatte ge gehört, dass es da in diesen einzelnen oder an den Gebieten dann irgendwie so Zaunanlagen gibt, wo dann die ja, Biomülltonnen drinstehen, ne?
Ja, das die Seekaminton, genau. Die müssen aber nicht zwingend in solchen Zaunanlagen stehen. Das sind dann halt
Okay.
zusätzliche Sammelstellen. Das war eine der ersten Maßnahmen neben der Zaunkulisse, dass die Hygiene aufs Maximum hochgefahren worden ist. Der Landkreis hat jeden einzelnen Verantwortlichen abtelefoniert, hat eine Bedarfsmeldung erstellt und hat unglaublich schnell Seekaminentsorgungstonnen an die angegebenen Adressen gebracht. Man konnte sich Desinfektionsmittel, Leichensäcke, Schutzanzüge, Fußmatten, Stiefelwannen, was auch immer das Herz begehrt hat, konnte man sie denn beim Landkreis anfordern und hat es denn bekommen und bekommt auch nach einer kurzen Mail, habe wieder Bedarf an 5 Litern Wirkon X zum Desinfizieren und 5 Schutzanzüge und keine Ahnung was. Das ist denn da. Ja? Da kommt eine Mail, ist da, holt ab oder sollen wir es schicken und dann kriegt man das. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und genauso ist es mit den Tonnen. Ja, wenn die Tonne voll mit Aufbruch ist, na, für mich spielt es jetzt keine Rolle mehr, weil ich nicht mehr aufbrechen darf, das Schwarzwild. Ja, ich bin ja jetzt Kernzone, aber im gefährdeten Gebiet, wenn dann die Falle erfolgreich war und wir hatten halt Schwarzwild und haben das aufgebrochen über der Tonne. Ja, also es wird zu. Möglichst schweißfrei von der Fläche zur Kühlung gebracht, wird an der Kühlung über der Kadavertonne aufgebrochen und dann rufst du am nächsten Morgen den Dienstleister an und dann ist der den Tag später da und macht dir die Tonne leer. Und das bezahlt alles der Landkreis. Du hast damit überhaupt keinen Ärger und keine Schere rein. Ja, das funktioniert. Das funktioniert wunderbar. Da kann ich mich nicht beschweren, in keinster Art und Weise.
Was würdest du denn jetzt jemanden, der jetzt meinetwegen bei uns in Schleswig-Holstein Revierpächter ist und einen hohen Saunbestand hat, raten, um nicht in deine Situation zu kommen?
Mach deinen Schwarzwildbestand Seuchen unanfällig. Soll heißen, fang an, den gezielt abzubauen, damit, wenn die Seuche durchrauscht, deine Schweine sich den Kram nicht einfangen. Ja, ich bin zwar Kernzone, aber ich habe bei mir im Revier keine aktive afrikanische Schweinepest. Meine Nachbarn haben die links und rechts. Bei uns gibt's die nicht und die gibt's aus einem Grund. Wir haben von Anfang an radikal probiert, nach unten zu korrigieren. Und das trägt jetzt Früchte. Wir haben noch Schwarzwild. Ja, die Fanganlagen sind zwar gerade nicht angenommen, aber wir haben auf den Wildkameras immer mal wieder Schweinebewegung. Wir haben aber keine ASP-Befunde.
Weil die sich
Bisher.
wahrscheinlich dann einfach, weil der Bestand so tief ist mittlerweile, dass sie dann halt andere aus anderen Revieren gar nicht treffen können.
Genau, dass
Ja.
sie keine Berührung miteinander haben. Ne? Je höher die Wilddichte ist und je höher die Schwarzwildbestände in den Revieren sind, desto weniger können wir verhindern, dass die Rotten untereinander Austausch haben. Ja? Weil wir zwingen sie ja quasi dazu, sich zu begegnen. Die eine Rotte kommt um 1 zur Körung, die andere um 3 und die andere um 4, weil sie alle von derselben Nahrungsquelle irgendwie abhängig sind. Dann begegnen die sich zwangsläufig. Wenn ich aber Rotte 1 und 2 aus dem Spiel genommen habe und nur noch Rotte 3 habe, die bisher schlau genug war, mir nicht zu begegnen, und der Nachbar macht das dasselbe im Idealfall, dann kriege ich meinen Bestand Seuchen unanfällig, weil die sich halt nicht mehr so begegnen. Das kann ich präventiv machen. Wie gesagt, wir hatten ja schon mal das Thema, was schieße ich? Weibliches Wild, junges Wild. Das geht unglaublich gut mit wärmebildgestützter Nachtjagd. Am Anfang ganz hervorragend. Irgendwann konditioniert sich das Schwarzwild auch wieder an dieser Jagdstrategie. Da muss man wieder mal ein bisschen anpassen. Vielleicht mal wieder einen Abendansitz mit einschieben, statt nur nachts rauszugehen. Damit rechnen die Sauen dann nicht. Dann kriegt man mal wieder welche. Und zwingt eure Jagdbehörden zu ihrem Glück, beantragt eine Lebendfanganlage. Ja, die Anlagen, die wir vorhin auf dem Tisch hatten, die sind zugelassen für den Seuchenfall oder für die Wissenschaft. Ich habe bisher noch nicht davon gehört, dass die als Prävention funktioniert haben, aber ich habe denen auf Instagram schon ein paar Mal gezeigt. Ja, habe auch den Beitrag drinne, wie der mir von Tierschützern mal auseinandergerupft worden ist. Ich habe bei mir auf der Fläche einen wissenschaftlichen Fangkoral, blickdicht, abgesehen vom Himmel, mit dem Ziel, präventiv fangen zu können. Ja, und das sind ja so unsere klassischen Anforderungen auch an die Raubwildkastenfalle, dass die blickdicht ist, ja, dass sie die Freiheit nicht sehen können. Mal davon abgesehen, dass die Lebendfanganlage ja eh nur geschlossen wird, wenn eine zeitnahe oder schnellstmögliche Entnahme garantiert werden kann. Dahingehend ist das mit dem Blickdicht vielleicht nicht so super relevant. Aber ich habe in meinem Denken und im Handeln immer einen sehr, sehr großen Tierschutzaspekt mit drinne und möchte das Ganze so tierschutzgerecht wie möglich machen. Und dafür gehört für mich halt auch für die Prävention einen möglichst blickdichten Fang zu nutzen. Die Lotin-Falle würde auch ziemlich gut funktionieren als fertiges Basismodul. Und auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es möglich ist, ja, weil in dem Revier von jagdprinz.de, wo ich mit involviert bin, haben wir eine Lebendfanganlage nach viel hin und her mit den Behörden genehmigt bekommen und diese auch schon erfolgreich eingesetzt. Ja, auch resultierend aus den Erfahrungen, die ich bei mir auf der Fläche gemacht habe, gar keine Frage. Ja, aber es ist möglich, bei den obersten und unteren Jagdbehörden, auch in Gegenden, wo die afrikanische Schweinepest noch nicht aktiv ist, eine Lebendfanganlage durchzukämpfen.
Ja gut, damit kannst du natürlich deutlich schneller deine additive Mortalität erreichen, um dann halt einfach deinen Bestand nach unten zu korrigieren, ja.
Absolut. Ja. Vor allem ist es, also das muss man auch immer wieder sagen, ja, weil er manchmal so in der Presse oder auch in dem einen oder anderen Statement von Verantwortlichen so genannt wird. Der Saunfang ist kein Allheilmittel. Der Saunfang alleine wird den Karren nicht für uns aus dem Dreck ziehen, weil er funktioniert einfach nicht das ganze Jahr. Er funktioniert in gewissen
Ja.
Bereichen des Jahres ganz hervorragend.
Ja, in gewissen
Aber
Ernährungsphasen vom Schwarzwild, ne?
richtig, ja, in der Milchreife brauche ich mich nicht an den Fang zu setzen, da brauche ich dann nicht mal Mais reinschütten. Ja. Da werden die eventuell mal durch Zufall einen Abend vorbeikommen und naschen, aber da wird sich keine Regelmäßigkeit einstellen, ja, weil dann einfach andere Dinge viel attraktiver und viel einfacher zu beziehen sind. Und das muss man einfach mit reinspielen. Aber als Ergänzung, ja, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt der Winter, jetzt wird es schwierig. Jetzt freuen die sich über alles, was einfach an Nahrung da ist, wo sie nicht viel für tun müssen, außer irgendwo hinzulocken. Dann wird so ein Fang unglaublich interessant. Und dann kann ich den als ergänzende Jagdstrategie zu Wärme, genauso wie die wärmebildgestützte Nachtjagd auch eine ergänzende Jagdstrategie ist, wunderbar einsetzen. Und beides in Kombination sorgt doch für einen ziemlich schnellen, sichtbaren Erfolg in den Schwarzwildbeständen.
Ja, dann wäre ja jetzt so am Schluss einfach mal das Plädoyer an alle, die da ein eigenes Revier haben, vorher zu reagieren und das Schwarzwild ein wenig im Bestand zu reduzieren, um gar nicht erst die afrikanische Schweinepest irgendwie zu ermöglichen und
Ja,
sich
absolut. Ja,
vielleicht auch
also
nicht, also und sich vielleicht auch nicht darauf auszuruhen, dass die Strecken auf den Drückjagden aktuell nicht so groß sind. Ich glaube einfach, also zumindest meiner Meinung nach, dass die einfach extrem heimlich geworden sind, dadurch, dass sie ja eh schon sehr, sehr viel bejagt werden und dass man daran gar nicht festmachen kann, dass der Bestand gar nicht so groß ist, wie man dann denkt. Eigentlich ist er dann doch größer.
absolut. Ja, also wir müssen uns an dieser Stelle nochmal vor Augen führen, dass das Schwarzwild mal tagaktiv war und durch unsere Bejagung in die Nacht getrieben wurde. Ja, und die konditionieren sich unglaublich an unserem Verhalten. Ja. Vor 2 Jahren haben wir angefangen, ein Revier zu bejagen mit einer sehr, sehr großen Wiesenkulisse. Und auf diesen Wiesen war der schlimmste Wildschaden, den ich jemals gesehen habe. Also es waren Mondlandschaften. Man wusste eigentlich nur, dass es eine Wiese war, wenn man mal so kurz gebuddelt hat, in dem, was das Schwarzwild so gebuddelt hat und dann irgendwie mal Gras gefunden hat. Ansonsten war das eine Kraterlandschaft. In dem ersten Jahr haben wir nach der Drückjagdsaison, die endet bei uns Mitte Januar, angefangen, nachts mit Wärmebildgeräten in dieser Wiesenkulisse ganz gezielt aufs Schwarzwild zu bejagen und haben zu zweit bis Mitte April etwa 120 Sauen geschossen auf diesen Wiesen. Im zweiten Jahr wurde es schon ein bisschen schwieriger und jetzt im dritten Jahr ist die Wiese jungfräulich, weil die Schweine einfach gelernt haben, also die Schweine, die wir nicht bekommen haben, dass sie da einfache Beute sind. Jetzt sind die im Bestand, ja, in der
Genau, und die sind ja auch nicht
Waldkulisse.
unintelligent. Also ich meine,
Nee, richtig. Also Wild ist wahnsinnig intelligent. Und Wild konditioniert sich unglaublich schnell an unseren Marotten, an unseren Gewohnheiten. Die wissen genau, wie klingt der Automotor, wie klingt der Motor von einer Kürtrommel, wie klingt der Schlitten, mit dem das Kür-Eimerchen gezogen wird, bei welcher Stufe hustet der Alte, wenn er auf die Kanzel hochkraxelt, wie klingt der Thermosbecher, wenn er sich den letzten Tee reinkippt, wie klingt sein enttäuschtes Schnaufen, wenn er ohne Beute nach unten klettert und nach Hause fährt. Und wenn sie das Schnaufen gehört haben, dann fangen sie so langsam an, aus dem Schlagschatten vom Wald Richtung Körung zu laufen. Ah, das ist so. Ja, und ich war mit Leuten unterwegs, die an Wärmebildtechnik nicht ran wollten und mir erklärt haben, sie haben kein Wild mehr im Revier und wir haben auf ihrer Lieblingskanzel gesessen, als das vor Corona noch möglich war und der Schlagschatten stand voller Sauen. Mit dem Wärmebildgerät hat man sie gesehen. Ja, Mond scheint auf die Kürrung, denn es ist alles andere finster. Da siehst du nichts. Ja, auch nicht mit einem Doppelglas der oberen Luxusklasse. Ja, Lichttransmission hat halt einfach ihre Grenzen. Ja, und das muss man einkalkulieren. Und die Wissenschaft geht davon aus, dass wir in Brandenburg mit unserer Jahresstrecke etwa 10% des Bestandes erwischen. Ja, und wir sind irgendwo bei 180.000 Sauen im Jahr.
Ja, kannst du ja
Rechne hoch.
hochrechnen, genau.
Ja. Oh, was noch da ist. So, und man kann ja auch mal in die Vergangenheit schauen. Ja, Tschechien hat es geschafft, wieder ASP-frei zu werden. Die haben aber ihre Zahlen auch 4 oder 5 Mal nach oben korrigieren müssen von dem, was sie geschätzt haben, was im betroffenen Gebiet an Schwarzwild ist. Ja,
Ja, dann
als
haben
sie
sie
es dann wirklich
konsequent
schwarzwildfrei
bemerkt
hatten.
dann.
Ja, und Tschechien hat als erstes uns Jäger rausgeschmissen aus dem Gebiet und hat halt Polizei und Militär geschickt. Ja, so wird man schnell ASP-frei. Das löst Deutschland im Moment oder lösen die Landkreise im Moment noch durch freiwillige Taskforces aus behördennahen Jägern, die jetzt angeordnet beginnen, in unwilligen Revieren zu unterstützen.
Gut,
Aber
ja,
das
das ist ja
beginnt
nur schlüssig,
Verhalten.
das so zu machen.
Absolut, ja, absolut, auch absolut notwendig. Ja, wie anfangs erwähnt, wenn ich es nicht selber machen möchte, aus welchem Grund auch immer. Ja, ich verurteile niemand dafür, wenn er sagt, ich kann es nicht. Ich will es nicht, ich bring's nicht übers Herz, aber dann muss man beiseite treten und zulassen, dass jemand anderes das tut, was im aktuellen solchen Fall notwendig ist.
Gibt ja zum Beispiel auch genug Jungjäger jedes Jahr. Man könnte ja einfach sagen, hey, deine Chance, Schwarzwild ist frei.
Ja, also ich würde gerne die Forststudenten da einbinden, weil die Landkreise zahlen ja in gewissen Zonierungen auch 150 € pro entnommenes Stück Schwarzwild. Ich als jagdaffiner Forststudent freue mich doch über Jagdgelegenheit und auch eine Entschädigung für meinen Aufwand. Ja, also das wäre ein absolut adäquates Mittel, auch insbesondere für die staatlichen Flächen. Ja, würde ich das sehr, sehr schön finden, wenn dort Forststudenten ASP-Prävention
Machen
betreiben
dürften,
würden und
genau.
entsprechend entschädigt werden würden. Leider steht diese Entschädigung auf Staatsflächen nicht zu. Ja, frag mich nicht warum. Scheint schwierig zu sein. Ja, Privatrevier ja, Staatsforst nein.
Ja, da bezahlen sie ja wahrscheinlich dann die Mitarbeiter des Forstes schon für, deswegen hat man gesagt, das ist dann
Ja,
keine.
die haben eine Dienstaufgabe, ja, gar keine Frage. Ja. Aber wir haben ja gerade, oder wir haben ja im Laufe unseres bisherigen Gespräches auch herausarbeiten können, dass durch die afrikanische Schweinepest der Aufwand ins Unermessliche wächst. Ja, und wenn ich einen extrem hohen zusätzlichen Aufwand betreiben muss, dann finde ich auch, muss dieser Aufwand entschädigt werden. Und da kann ich mich in meinen Augen als Staat auch nicht auf der Dienstaufgabe Jagd im Vertrag ausruhen, ja, weil der Vertrag wurde ja mal entwickelt und beschlossen zu einer Zeit, wo die afrikanische Schweinepest noch nicht da war. Ich kann nicht von jemandem verlangen, ich bezahle dich für diese und diese Stunden und jetzt kommt nochmal dieselbe Stundenanzahl darauf. Die musst du machen, weil wir haben ja jetzt hier Tierseuche, aber ich entschädige dich dafür nicht.
Ja.
Ja, und der Privatier wird entschädigt, das empfinde ich nicht als richtig. Ja, und ich bin wirklich dankbar für jeden Revierleiter, der es trotzdem durchzieht. Ja,
Das ist
und
so.
dem Wild gegenüber seine Pflicht tut. Und ich finde es wirklich, wirklich jammerschade, dass unser Staat dafür das Geld scheinbar nicht hat, na, seine Angestellten oder seine Beamten dort fair zu behandeln.
Das hat er ja überall nicht.
Ja.
Ja, Marek, ich danke dir. Also für mich war das jetzt nochmal so ein Eindruck, der halt nochmal mehr widerspiegelte als das, was der nette Mensch aus Brandenburg von der Oberen Jagdbehörde erzählt hat. Und das war schon ziemlich einschneidend. Ich hoffe, dass sich das nachher viele anhören und einfach vielleicht auch aufwachen und selber irgendwie in die additive Bejagung ihres Schwarzwildbestandes kommen. Gegebenenfalls halt auch einfach Fangeinrichtungen beantragen und das schon mal präventiv machen, sodass dann vielleicht auch die Auswirkungen, zum Beispiel wie in Mecklenburg-Vorpommern, dass dann ganze Schweinemastbestände zum Beispiel gekeult werden müssen, einfach gar nicht erst eintritt. Aber das verlangt, glaube ich, ein eindeutiges Aufwachen von vielen Jägern und Umdenken. Und das ist in der
Absolut.
Jägerschaft, glaube ich,
Und
manchmal sehr schwer.
ja, und man darf, glaube ich, auch keine schnellen Wunder erwarten, aber ich wäre, also ich wäre schon unglaublich dankbar, wenn soweit die Erkenntnis wachsen würde, sich ein gutes Wärmebildvorsatzgerät zu kaufen und auch mal eine Bache zu schießen, wenn sie aufgehört hat zu laktieren. Ja, weil der Muttertierschutz geht rechtlich nur für die Zeit des Laktierens. Sobald die Streifen weg sind, ist Milch nur noch Beikost und die Bache in der rechtlichen Definition nicht mehr führend. Und wenn das der eine oder andere beherzigt, ja, mal eine erfahrene Produzentin mit einem guten Handwerkszeug sauber zu entnehmen, dann haben wir heute Abend schon viel gewonnen. Vielen
Ja.
Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe dich ja gefragt, ob du mal was erzählen könntest. Und
Gerne, ja.
ja, meine Lieben, das war unser Podcast für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal bei der nächsten Folge wieder ein. Und vielleicht nimmt der ein oder andere ja auch ein bisschen was aus unserem Gespräch mit, um vielleicht in seinem eigenen Revier irgendwie etwas zu verändern. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen oder Mahlzeit, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und Horrido und Weidmannsheil.